Corso. Kunst und Pop.
Der Corso-Podcast mit Raphael Smarzoch.
Und Kolja Unger und einem Antifa-Film. Hier, schau mal, Raphael, da im Film, da ist eine Kundgebung, da steht da so eine blonde Frau in Berlin. Im Hintergrund sieht man den Neptunbrunnen und einen Kastenwagen mit einem Logo.
Das erinnert aber ziemlich an das Logo der AfD. Da ist so ein blauer Pfeil, Liste 14 steht da drauf.
Genau, Liste 14 ist dann wahrscheinlich so die Übersetzung für AfD. Und dann kommen überall Gegendemonstranten, die skandieren, die haben auch so Schilder und es werden Farbbeutel geworfen. Die Frau da vorne am Mikro weicht aus, aber später trifft sie einer und dann trifft sie auch noch eine Torte.
Wie bei Beatrix von Storch,
die hat ja auch Judith. Die wurde auch getortet.
Genau, die wurde, sagt man das so, getortet?
Ja, das ist sehr offiziell. Begriff, getortet. Aber du kannst mir glauben, es bleibt nicht bei den Torten. In dem Film von Julia Heinz, da geht es darum, wie sich junge Menschen radikalisieren. Gegen rechts. Heinz hat durchaus auch so autobiografische Elemente in ihren Film einfließen lassen. Über die Antifa, in der sie wohl gewesen sei, hat sie gesagt, mit allen Widersprüchen, die das so mit sich bringt, das war die intensivste Zeit ihres Lebens. Ja, und der Film, der jetzt dabei rausgekommen ist, und morgen die ganze Welt, der verhandelt eigentlich die Frage, was passiert, wenn BürgerInnen das Vertrauen in das Funktionieren eines Staates verlieren? Ja. Und Adalbert Sinjaski hat mit der Regisseurin Julia Heinz unter anderem über diese Frage gesprochen.
Wie weit ist man bereit zu gehen? Diese Frage schwebt über dem Spielfilm Und morgen die ganze Welt, der im Wettbewerb der Filmfestspiele von Venedig lief, am 29. Oktober in unsere Kinos kommt und im Rennen um den deutschen Oscar-Kandidaten ist. Regisseurin Julia von Heinz war vor der Sendung am Telefon. Herzlich willkommen zum Corso-Gespräch.
Hallo.
Was treibt Luise an? Ist es die Enttäuschung einer Jurastudentin über das politische System in Deutschland, der Reiz der Gewalt oder die Schwärmerei der jungen Frau für den charismatischen Anführer Alpha?
Vielleicht all das zusammen. Ich glaube, es gibt nicht so einfach immer nur Ursache und Wirkung, wie man das manchmal vielleicht im Fernsehfilm kennt. Der Vater ist Ortsgruppenleiter der AfD und jetzt geht die Tochter in den Widerstand. So würde es man vielleicht erzählen, wenn man wenig Zeit hätte oder nicht im Kino laufen würde. Hier ist es vieles. Es ist die Faszination der Gruppe. Es ist auch ein Familienersatz. Es ist die Attraktivität von dem Alpha, der sie anzieht. Und natürlich ist es ganz stark das, was sie politisch beobachtet. Vor allem zunehmend, dass staatliche Organe mit rechten Strukturen verbunden sind.
Mehrfach zitiert im Film wird das Widerstandsrecht, also der Paragraph 20 Absatz 4 des Grundgesetzes, in dem heißt es, die Bundesrepublik Deutschland ist ein demokratischer und sozialer Bundesstaat, klar, aber dann gegen jeden, der es unternimmt, diese Ordnung zu beseitigen, haben die Deutschen das Recht zum Widerstand, wenn andere Abhilfe nicht möglich ist. Kann sich die Gruppe also auf das Grundrecht berufen oder missbraucht sie es in gewisser Weise für ihre Aktionen, die auch gewaltsamer werden?
Das ist eine Frage, die ich gern an das Publikum zurückgeben würde und nicht beantworten würde. Ich finde es spannend, dass wir diesen Artikel haben in unserem Grundgesetz. Da steht er ja auch nicht ohne Grund. Und ich zeige ihn ja vor allem deshalb, weil Luisa als eine bürgerliche Tochter mit einem festen Glauben an Recht und Gesetz in diesen Film startet. Und dieser Glauben wird zunehmend zerrüttet, indem sie beobachtet, wie stark rechte Strukturen mit staatlichen Organen miteinander verbunden sind. Denn das zeigt ja der Film. Und das erleben wir auch täglich, wir in unseren Nachrichtenmeldungen, wie eng rechte Strukturen mit staatlichen Organen verbunden sind. Polizisten, die rassistische WhatsApp-Gruppen unterhalten, Waffen und Sprengstoff der Bundeswehr, der in Razzien bei Rechten gefunden wird, eine rätselhafte Rolle des Verfassungsschutzes in der NSU-Angelegenheit. Solche Dinge greifen wir im Film auf. Diese werden von Luisa beobachtet und so verliert sie langsam den Glauben an das Gesetz. Dadurch entsteht ein Machtvakuum, was in dem Fall von meinen Protagonisten gefüllt wird, weil sie das denken, das Gewaltmonopol liegt nicht mehr in den richtigen Händen.
Ihr Film könnte sozusagen als ein Beitrag in dieser Debatte um Rassismus und rechtsradikale Netzwerke in der Polizei gesehen werden. Sie könnten von linken Aktivisten vereinnahmt werden. Ist das einer Filmemacherin eigentlich recht?
In dem Moment, wo ein Film auf der Welt ist, kann man gar nicht mehr so viel praktisch Einfluss nehmen, wer diesen Film vereinnahmt. Das spüre ich. Ich bekomme plötzlich Zuspruch von Seiten, mit denen habe ich nicht gerechnet. wiederum starke Kritik von Seiten, wo ich dachte, in deren Sinne könnte der Film sein. Der Film führt jetzt ein Eigenleben, das ich nicht mehr kontrollieren kann.
Ich finde, so habe ich das gesehen, sie spielen ein bisschen mit Ambivalenzen. Also dieses Widerstandsrecht, worüber wir gesprochen haben, das können ja Linke und Rechte für sich reklamieren. Ne? Ja. Der Titel "Und morgen die ganze Welt", eine Zeile aus dem verbotenen NS-Lied "Es zittern die morschen Knochen" von Hans Baumann, der kann ja für die Radikalisierung beider Seiten stehen. Setzen Sie da Linke und Rechte Gewalt nicht gleich?
Gar nicht, sondern der Film zeigt an vielen Stellen, wie unterschiedlich rechte und linke Gewalt ist. Wir sehen rechts sowie links ein Zentrum. Im linken Zentrum, in dem ja Luisa auch lebt, sehen wir praktisch Foodsharing, multikulturelles Leben, kulturelles Engagement, Gemeinschaft. In einem rechten Zentrum erleben wir, wie hasserfüllte, unmenschliche Lieder gesungen werden. Wir sehen hier und dort vielleicht Menschen Gitarre spielen, aber die einen singen ein geradezu mörderisches Lied, die anderen singen das Lied der Partisanen. Also wir zeigen genau, man kann das beides nicht gleichsetzen. Und dass ich praktisch einen rechten Studenten zeige, der am Anfang sich auf das Widerstandsrecht beruft, ja, da greife ich auf, was Sie selber sagen. Auch die Leute, die den Reichstag gestürmt haben, meinen, sie wären jetzt hier im Widerstand gegen eine drohende Diktatur. Ich habe diesen Titel gewählt, weil genau das die Sorge von Luisa und ihren Freunden ist. Wenn wir heute nichts machen, gehört ihnen heute Deutschland und morgen die ganze Welt. Und diesen weltweiten Rechtsruck, den kann man ja wirklich mittlerweile auch beobachten.
Was mir in dem Film gut gefällt, ist, wie sich diese zunehmende Radikalisierung im Gesicht der Protagonisten Luisa widerspiegelt, gespielt von Mala Emde. Die Miene wird immer düsterer, die Augen haben Ränder, die Haare sind strähnig. Wie wichtig war es, diese kleinen Schritte der Radikalisierung so herauszuarbeiten?
Also ich sehe praktisch einem Menschen zu, der einsam wird mit vielen Entscheidungen, die sie da trifft. Sie startet in einer großen Gruppe, in dieser Art Kommune. Dann sind sie ein Trio, sie, Alpha und Lenoir. Als die beiden sie verlassen, weil sie nicht länger mitgehen wollen, hat sie nur noch den Dietmar, dann sind sie zu zweit. Und dann verlässt sie auch ihn und ist ganz allein. Nicht nur ist sie allein, wenn sie durch diesen Nazi-Konzert läuft, habe ich ihr praktisch auch als Regieanweisung gegeben, jetzt bist du unsichtbar, du hast nicht mal mehr dich, du bist völlig kraftlos. Sie muss dann zurückfinden und das tut sie ja auch im Film. Und das ist sicherlich, so wenig ich eine Botschaft vermitteln will mit dem Film, weil das langweilt mich, sicherlich wird im Film sichtbar, dass man alleine überhaupt nichts schaffen kann im Leben. Und das lernt ja auch Luisa.
Ist es auch etwas, was Sie vielleicht lernen mussten? Auch Sie, Julia von Heinz, haben sich als Teenagerin Antifa-Initiativen angeschlossen, genauso wie Ihr Mann und der Drehbuchschreiber des Films. Sie waren früher enger mit der Gruppe zusammen und dann haben Sie Ihre Filmkarriere stärker verfolgt. Ein Teil dieser Geschichte ist ja auch in den Film hineingeflossen, ne?
Ja, also in der Form, wie ich damals Antifa-Arbeit gemacht habe, 24/7, es war ja ein Rundum-Job, so kann man ja sein Leben gar nicht führen. Und das ist ja vielleicht auch etwas, was wir anhand von Dietmar erzählen. Wo landet man denn, wenn man meint, das kann das Einzige im Leben sein und keinen Plan B im Kopf hat? Das werfe ich ja ich werfe es ihm nicht vor, aber ich erzähle anhand meiner Protagonisten immer wieder diese Frage, werde ich dabei bleiben? Wie ernst meine ich es eigentlich? Habe ich schon die Hintertür im Kopf für die Zeit nach dem politischen Engagement? Und so weiter. Das beschäftigt jeden, der so intensiv politisch aktiv ist.
Die Schauspielerinnen und Schauspieler sind ja nicht diese typischen Dutzend bekannter Gesichter, die man in ambitionierten deutschen Filmen derzeit überall sieht, sondern eher, ich sag mal, Nachwuchskräfte. Warum?
Wir sind ganz stark von Figuren und Geschichte ausgegangen und haben den Film immer nur von innen gedacht und nicht von außen. Oh, welches Gesicht könnte mir Zuschauer bescheren oder so, sondern von innen heraus und im Casting und im Dialog mit ganz genau diesen Menschen hat sich herausgestellt, dass sie absolut jeweils die Richtigen waren für die jeweilige Rolle.
Und Sie selbst, kommen wir nochmal auf Ihre eigene Karriere zu sprechen, sind ein sogenanntes Rosa-Kind, in Anführungsstrichen, haben viele Jahre wie andere deutsche Regisseurinnen und Regisseure von Rosa von Braunheim gelernt sozusagen. Rosa-Kinder war ja auch eine Doku, eine Hommage, an der Sie mitgewirkt haben. Was haben Sie am meisten von ihm gelernt?
Rosa ist ja politisch auch sehr engagiert. Er hat immer Themen gehabt, sein Leben lang, die er filmisch verarbeiten wollte. Und für diese Themen hat er gebrannt. Außerdem ist er sehr persönlich in seinen Filmen. Er macht keine Filme von außen, er benutzt keine Klischees, sondern er bringt sich voll und ganz als Person in seine Filme ein. Und dazu ermuntert er auch jeden, der in seiner Nähe ist.
Sie können ja auf eine Reihe wichtiger Filme zurückblicken. Was am Ende zählt, Ich bin dann mal weg, der Happe-Kerkeling-Film, sag ich mal, Katharina Luther, Hannas Reise und so weiter. Welchen Platz nimmt der aktuelle Film für Sie persönlich ein?
Tatsächlich ist dieser letzte Film mein persönlichster Film. Dadurch, dass mein Mann und ich vieles davon erlebt haben, das in einer filmischen Handlung zugespitzt haben, dass ich so stark mich jetzt auch in der Auswertung des Films als Person einbringen muss und von mir erzähle, ist dieser Film mir besonders nah.
Ist es schwerer, von sich selber zu erzählen?
Ich hatte bisher noch nicht bei einem Film, dass das Interesse an mir so groß war. Und deshalb habe ich mir davor keine Gedanken gemacht. Als ich aber nach 2, 3 Interviews in Venedig spürte, dass ich sehr viel zu meiner Person befragt werde, habe ich mich entschieden, das auch gerne zuzulassen, wenn es dem Film hilft.
Wie viel haben Sie denn dazugelassen? Weil man offenbart ja immer so ein bisschen so seine eigenen Beweggründe, seine eigenen Gedanken und auch Dinge, die passiert sind.
Es haben Journalisten mich gefragt, ob ich mich selber strafbar gemacht hätte, und darauf möchte ich nicht antworten. Mhm. Geht niemand was an.
Und morgen, Die ganze Welt kommt jetzt am 29. Oktober in die Kinos, in einer Zeit der Corona-Krise. Wie blicken Sie als Regisseurin auf die Zukunft des Kinos?
Ich schaue optimistisch in die Zukunft des Kinos. Ich denke, dass wir lernen müssen aus der Corona-Krise, dass man praktisch die Kinos, die dürfen jetzt nicht länger Abspielstätten sein für Programm. Viele sind das auch gar nicht, sondern je persönlicher diese Kinos sind, je stärker sie kuratierte und zusammengestellte Reihen präsentieren, Themenschwerpunkte, je stärker sie individuelle Orte der Begegnung und der Kultur werden, desto mehr werden die Leute erst recht dorthin finden, weil die Sehnsucht danach groß ist und die Vereinzelung so stark.
Sie wollten ja auch auf Kinotour gehen, jetzt parallel zum Filmstart. Ist das immer noch geplant?
Wir mussten es leider reduzieren. Wir konnten leider nicht in so viele Städte reisen wie geplant, aber immerhin einige sind noch dabei.
Und das ist auch für Sie ein Mittel, eben das Kino etwas unmittelbarer zu machen, wenn ich das richtig verstehe.
Richtig. Also diese Begegnungen sind mir sehr wichtig. Die hat man ja nur so selten, weil man nicht alle Tage einen Film machen kann. Der letzte Kinofilm ist, glaube ich, 4 oder 5 Jahre bei mir her. Das heißt, das sind ganz wertvolle Erlebnisse für mich.
Viele Filmemacherinnen und Filmemacher, ja, wenden sich gerade in dieser Corona-Krise jetzt den neuen Streamingdiensten zu. Filme werden zum Teil auch nur dort publiziert, weil es einfach im Kino lange Zeit nicht ging. Ist das ein Trend, den Sie mit Sorge sehen, oder glauben Sie, da gibt es auch Möglichkeiten?
Ich sehe das erstmal wertfrei. Ich freue mich, dass der Hunger nach fiktionalem Erzählen ungebrochen groß ist, immer größer wird. Ich liebe es, Geschichten filmisch zu erzählen. Und freue mich, je mehr Menschen wir erreichen und auch junge Leute erreichen.
Julia von Heinz, Regisseurin des Kinofilms Und morgen die ganze Welt. Vielen Dank für dieses Corso-Gespräch.
Danke.
Raphael, ich meine NSU, NSU 2.0, Lübcke, Halle, Hanau. Und in allen Parlamenten in Deutschland sitzen Rechtsextreme. Sag mal, kannst du da nicht auch nachvollziehen, dass da einige Leute mal so langsam denken, man müsste in den Widerstand gehen? Gerade wenn man sich zurückbesinnt auf die faschistische Geschichte Deutschlands.
Ja, Widerstand ja, aber bitte ohne Gewalt.
Okay.
Und das ist meine Haltung dazu.
Nee, mit Gewalt werden wir Sie natürlich auch nicht zwingen, die anderen Folgen des Podcasts zu hören. Aber Sie dürfen das gerne hören. Sie können, haben die freie Wahl. Jeder muss selbst entscheiden.
Wir freuen uns sehr darüber.
Ja, jeder und jede muss selbst entscheiden, was sie tut, was sie wogegen tut. Und das ist auch das Wichtige, dass man nämlich frei entscheiden kann. Denn das ist genau das, was ja eigentlich im Faschismus nicht passiert. Hören Sie unseren Podcast, wenn Sie wollen, wenn Sie sich dafür entscheiden, entweder in unserer kostenfreien DLF-Audiothek-App.
Zum Beispiel auch bei Spotify und überall dort, wo es sonst noch Podcasts
da
gibt.
Da haben Sie auch die freie Wahl. Mhm. Zum Beispiel auch auf unserer Webseite deutschlandfunk.de/Corso.
Wir sagen Tschüss, Raphael Smarzoch
und Kolja Unger.
Corso. Kunst und Pop.